Himmel, Popo und Zwirn. Was eine Perspektive, die sich da geändert hat. Ich saß mal vor dem Lautsprechern und nicht vor dem Mikro und habe mir mal die ganze Woche ganz in Ruhe, ganz gediegen mal reingezogen, wie der Simon hier seinen Monolog gehalten hat. Und Simon, gleich gibt's eine Note dafür. Ich habe mir schon ein bisschen was aufgeschrieben. Aber jetzt ist das geniale Duo wieder vereint und heute zum Challenge Guide dürfen wir euch wieder zu zweit herzlich willkommen heißen. Und ich freue mich einfach auch unglaublich, wieder dabei sein zu dürfen, muss ich ja schon fast sagen. Also, wir gehen rein in den Challenge Guide.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Simon! Och, wie schön, wieder die Einleitung machen zu dürfen. Wie schön, dich wieder begrüßen zu dürfen. Und ja, ich bin wieder da.
Ja, ich bin auch super froh, dass du wieder dabei bist. Ich glaube, die Community freut sich auch riesig, zumindest einmal in dieser Woche noch deine Stimme hören zu dürfen. Ja, die vergangenen Tage haben mir großen Spaß gemacht, auch hier alleine einen Podcast aufzunehmen. Ja. Aber es ist immer noch super ungewohnt, wenn nichts zurückkommt, sondern man sitzt hier alleine vor Mike und man spricht einfach so seinen Monolog da rein und versucht so ein bisschen.
Kenn ich von meiner Frau.
Und versucht einfach irgendwie so ein bisschen seinen roten Faden durchzuziehen. Jetzt freut es mich einfach, dass wir hier auch so ein bisschen in Austausch gehen können, in Dialog gehen können. Ich bin super gespannt, was du auch an Meinungen mitgebracht hast. Wir haben ja auch jetzt für diese Episode ein paar Themen geplant. Ja, da freue ich mich jetzt einfach drauf. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, also im Zuge der Professionalisierung, ja, und der ganzen Themen, die wir da voll auf der Uhr haben, ist es natürlich auch nochmal wichtig, immer wieder mal was auszuprobieren, uns neu zu erfinden. Es ist nicht so, dass wir die Welt neu erfinden wollen, aber wir testen auch mal ab und zu ein paar Dinge aus, dass wir auch ein bisschen flexibler sind, auch mal alleine ein paar Formate mitnehmen können. Was aber auf jeden Fall, und das müssen wir jetzt auch nochmal erwähnen und dürfen wir auch jetzt nochmal erwähnen, was auf jeden Fall bleibt, ist immer diese Mittwochsepisode. Nur diesmal ging es leider aus organisatorischen Gründen nicht, aber passt ja jetzt eigentlich ganz gut in diese, naja, wie nennen wir sie, Testwoche. Ja? Von daher freue ich mich wirklich umso mehr jetzt auch wieder zu zweit hier im Podcast, wenn auch das Kurzformat jetzt hier den Challenge Guide zu machen, aber ab nächster Woche geht's ganz normal zu zweit dann auch wieder mittwochs weiter und drumherum bauen wir jetzt immer wieder intelligente, mehrwertbringende, zusätzliche Formate, ja, dass ihr wirklich auch immer abgeholt seid zu den ganzen Themen, die uns Kickbase-Managerinnen und Manager nun mal einfach umtreiben, ja. Ja, und umtreiben ist ein gutes Stichwort. Wie sieht denn die Agenda aus, Simon, heute? Erzähl mal.
Ja, also wir haben so ein paar allgemeine Themen vorab mitgebracht, die einfach ich jetzt auch gesammelt habe oder wir beide zusammen gesammelt haben in den letzten Tagen. Zum einen wollen wir halt über Serge Gnabry und die Situation auf den Bayern-Flügeln sprechen. Wir wollen auch die Situation von El Bilal Touré mal analysieren, wie es bei ihm auch um seine Einsatzzeit steht. Und wir wollen generell über die Teams, die wir in der Länderspielpause in Himmel gelobt haben, Wolfsburg und Hoffenheim, sprechen. Denn ja, punktetechnisch waren jetzt die ersten beiden Spiele nach der Länderspielpause eher dürftig. Und da wollen wir jetzt so einen kleinen Ausblick auch geben, was denn vielleicht von den Teams jetzt in den kommenden Spielen noch zu erwarten ist oder ob jetzt vielleicht auch der Zeitpunkt gekommen ist, um sich von dem einen oder anderen zu trennen. Und dann im zweiten Teil dieser Episode wollen wir fix durch ein paar Aufstellungsprognosen durchgehen. Der Spieltag steht morgen an, der 9. Spieltag wird angepfiffen und jetzt unter der Woche war ja der DFB-Pokal. Das heißt, wir können da sicherlich auch ein paar Rückschlüsse auf Rotation ziehen. Ja, und ganz am Ende machen wir dann unseren Challenge-Guide komplett, indem wir euch ein paar Empfehlungen für die Challenges geben und natürlich auch ein paar Spieler präsentieren, die unterm Radar fliegen, sodass ihr auch in den Challenges gut aufgestellt seid und hoffentlich die tollen Preise absahnt.
Tolle Preise haben wir auch abgesahnt, ne? Lass uns nochmal so ein bisschen über Credibility sprechen und die letzte Episode, die wir am Mittwoch rausgeknallt haben und die Predictions, die es da gab. Allen voran das Unentschieden Bremen-Leverkusen. Ja, ich hatte es im Urin. Ich habe es einfach gecallt. Ne? Ich habe gesagt, Leverkusen wird punkten, aber nicht gewinnen. Oder andersrum habe ich gesagt, Bremen wird definitiv nicht verlieren. Und siehe da, Romano hat mir den Popo gerettet.
Ey, als Romano Schmid, ich konnte das Spiel leider nicht sehen, weil ich ein Familientreffen hatte. Aber aufs Handy habe ich natürlich immer mal wieder gespingst. Und als dann die Push-Nachricht aufblitzte, dass Romano Schmid da in der 19. Minute den Ausgleich erzielt hat, da bin ich fast vom Essenstisch aufgesprungen. Ich konnte mich noch gerade so bremsen. Wir waren beim Italiener. aber das, ja, das Zweite war...
Nein.
bei den Großeltern meiner Freundin tatsächlich. Die hatten Diamantenhochzeit. Ja. Das soll es auch noch geben.
Wir bald auch mit unserem Podcast.
Ja, doch. Also wir steuern da schnurstracks drauf zu. Aber zurück zum Thema. Der zweite Gedanke, der war sofort bei dir und deinen Worten letzte Woche, dass du gesagt hast, Leverkusen wird in Bremen nicht gewinnen. Und ich konnte es nicht glauben, dass du damit recht behalten solltest. Ey, richtig geil. Dieses Spiel hat so viel Spaß gemacht. Bremen hat wirklich Bombe gespielt. Und ja, es gab nicht wenige, die sich nach dem Spiel sogar über den einen Punkt beschwert haben, weil viele sind da auch so ein bisschen mit dem Gefühl rausgegangen, ey, es wäre wahrscheinlich sogar noch mehr drin gewesen. Aber ey, ein Punkt gegen den amtierenden deutschen Meister. Ich bin damit mehr als glücklich, egal wie der zustande gekommen ist. Und jetzt geht der Blick weiter nach vorne. Jetzt warten weitere interessante Gegner, wo Bremen auf jeden Fall Punkte holen muss, in meinen Augen, um halt auch den nächsten Schritt zu gehen. Und da freue ich mich schon drauf.
In deiner Agenda oder in unserer Agenda hast du es ja auch gerade erwähnt. Lass uns mal über El Bilal Touré sprechen, denn da wollen wir auch nochmal über die Credibility sprechen. Den haben wir ja in höchsten Tönen in der letzten Episode nach vorne gepusht. Ja, auch zu Recht, wie man sieht. Wir waren sogar noch sehr konservativ in der Punkte-Prediction. Wir haben ja gesagt 100 plus. Recht hatten wir, aber dass er dann 200 plus macht, ist natürlich auch mega geil. Aber lass uns mal über ihn sprechen, denn bevor wir dann auf die Bayern zu sprechen kommen, lass uns den jetzt mal vorziehen. Passt ganz gut jetzt in den Kontext. Ja. Wie sieht es denn aus um die Stuttgarter, die jetzt nämlich gegen die Leverkusener antreten müssen? Und wie sieht es aus um El Bilal Touré? Wird er da jetzt nochmal so eine Punktebombe hinlegen und grundsätzlich einfach Offensive der Stuttgarter gegen eine vermeintlich schlechte Defensive der Leverkusener? So schlecht sieht das gar nicht aus auf dem Papier, ne?
Ja, das stimmt. Also da gehe ich voll mit. Bayer Leverkusen ist defensiv in dieser Saison sehr verwundbar. Der VfB Stuttgart hat eine super Offensivreihe. Also ich glaube, da kann man schon von ausgehen, dass Stuttgart da auch mindestens ein Tor erzielen wird. Und interessant ist die Personalie El Bilal Touré heute auch nochmal geworden, denn er hat von Sebastian Hoeneß eine Einsatzgarantie in der Startelf bekommen für das morgige Spiel. Klar, wir hätten natürlich auch bis 19.30 Uhr morgen warten können, denn das ist das Freitagsspiel, was auch super lukrativ ist für uns Kickbase-Manager. Dann hätten wir es ja auch schwarz auf weiß schon sehen können, dass El Bilal Touré startet. Aber so kann man jetzt einen Tag vorher vielleicht auch als Manager, als Besitzer von El Bilal Touré auch gut einfach planen. Er hat sich da so in den Fokus gespielt, dadurch, dass er letzte Woche in der Champions League den entscheidenden Siegtreffer gemacht hat und dann am letzten Wochenende gegen Kiel der Matchwinner war mit einem Tor und einer Vorlage. Es scheint so, als hätte er aktuell die Nase gegenüber Ermedin Demirovic leicht vorne.
Kannst du gar nicht ausmalen, ne?
Ja, aber so schnell kann es gehen in einer Offensive, ja. Die halt wirklich hochkarätig besetzt ist. Ja, es ist ein sehr interessanter Spieler, der jetzt einfach ein Hoch hat, der Selbstbewusstsein hat und das will Hoeneß einfach auch mitnehmen, so diesen Schwung. Und das kann ich auch super verstehen, aber es warten natürlich in den kommenden Wochen weiterhin viele englische Wochen auf den VfB Stuttgart, sodass es zwangsläufig zu Rotation und Belastungssteuerung kommen muss. Von daher können wir jetzt nicht davon sprechen, dass El Bilal Touré für den Rest der Hinrunde gesetzt sein wird beim VfB, sondern da müssen wir uns trotzdem auch auf Rotation einstellen. Aber wir haben jetzt ein kleines Bonbönchen bekommen, dass er jetzt gegen Leverkusen starten wird. Und Kickbase ist auch eine App, wo man vielleicht mit dem Flow gehen muss. Und als Touré-Besitzer, warum nicht auch gegen Leverkusen stellen?
Ja, ich halte ein bisschen gegen. Ja, Stuttgart ist... Naja, sag mal, oder andersrum. Leverkusen ist der Angstgegner, ne, der Stuttgarter. Ne? Die Leverkusen haben in den letzten 13 Pflichtspielen haben die gegen Stuttgart nicht einmal verloren. Ne? 8 Siege, 5 Unentschieden.
Okay, das
andersrum muss ich jetzt natürlich auch wieder sagen. Leverkusen, die letzten 4 Spiele, lass mal eben kurz überlegen. Ich glaube, ein Sieg jetzt dabei nur gewesen. Ne? Ansonsten, was war das gegen Frankfurt, ne?
Ja, unentschieden gegen Kiel war dabei, unentschieden gegen Bremen.
Unentschieden gegen
Bayern? Nee, das ist schon was länger her, ne?
Ein bisschen länger. Und dann 2-1 gegen Frankfurt, das glückliche Ding. Also kann von bis, kann das alles. Kann aber alles passieren, ne?
Auf jeden Fall. Also es wird ein enges Spiel, ganz klar. Ist in Leverkusen, ne?
In Leverkusen.
Ja, spricht für mich nochmal leicht für Leverkusen, weil ich sehe Stuttgart sehr heidenstark da, so vor der Cannstatter Kurve. Das sind dann schon nochmal andere Spiele. Auswärts ist dann eine andere Nummer gegen Leverkusen. Aber ich glaube, dass das ein Spiel sein wird, wo wir uns punktetechnisch in Kickbase schon einiges erwarten können. Ich glaube, dass beide Seiten mit ihren Spielern, die sie aufbieten, schon auch gute Punkte liefern können.
Wagst du jetzt schon einen Ergebnistipp abzugeben?
Ja, ich will viele Tore sehen und ich glaube, dass auch viele Tore fallen werden. Deswegen sage ich 3-2 für Bayer Leverkusen.
Oh, geiles Ergebnis. 2 Standards, auf beiden Seiten je eine. Das wird, glaube ich, sehr, sehr interessant, das Spiel. Bin ich bei dir? Es wird ein knapper Sieg für die Leverkusener. 2-1, 3-2.
Ja, so sehe ich es auch. Also es wird auf jeden Fall knapp. Ich sage nicht, dass es ein deutliches Ding wird. Vielleicht auch wieder so ein Last-Minute-Sieg von Leverkusen. So in den letzten 5 bis 10 Minuten machen sie dann noch den Siegtreffer und vorher steht es lange 2-2 oder unentschieden. Ja.
Klasse. Geiles Spiel, freue ich mich schon drauf. Lass uns mal und vor allen Dingen, wir brauchen uns auch gar nicht so über die Aufstellung und Co. ja zu unterhalten, weil es ist ja morgen Abend schon ein Spiel, ne? Das Freitagsspiel, also brauchen wir uns keine Sorgen machen, was da jetzt Sache ist, ne?
Genau, das ist der schöne Vorteil, den wir jetzt haben.
Schön.
Vielleicht auch gut für die Personalie Palacios. Palacios, Garcia, Andrich, weiß man nicht, wer da startet und für uns Manager ist es dann von großem Vorteil, dass wir es da morgen sehen können. So kann man dann vielleicht mit diesen 3 Spielern auch bis morgen Abend dann warten und dann sich natürlich Alternativen in der Hinterhand behalten und dann halt entscheiden, wie man es macht.
Mhm. Sehr gut. Okay, gehen wir weiter. Und zwar zum eigentlichen Punkt bei den Bayern. Auf der Agenda haben wir noch die nächste Personalie. Gnabry und die Flügel. Was ist los mit Gnabry? Was ist los mit Sané? Was ist los mit Coman? Was ist los mit Ulis? Was ist los mit?
Ja, es wird immer komplizierter da auf den Flügelpositionen beim FC Bayern. Oh, Coman und Sané bekommen immer mehr Spielzeit und stehen auch immer mehr im Saft, so was ihre Kräfte angeht und die Fähigkeit auch viele Minuten zu spielen. Zudem kamen natürlich jetzt auch noch Scorer hinzu, die Kompanie natürlich auch nicht verborgen bleiben. Ja, angefangen hat die Gnabry-Situation einfach vergangenes Wochenende mit dem Bochum-Spiel, wo er 90 Minuten auf der Bank saß und nicht mal halt hinten raus eingewechselt wurde. Das habe ich dann einfach so abgetan nach dem Motto, Gnabry hat die Wochen und Monate zuvor alles gespielt, war ja auch in der Länderspielpause bei der deutschen Nationalmannschaft dabei. Das waren einfach Gründe der Belastungssteuerung, warum er gegen Bochum nicht zum Einsatz kam. Alles schön und gut und auch alles super logisch. Allerdings kam er halt gestern Abend dann im DFB-Pokal 90 Minuten zum Einsatz. Was vielleicht auch so seinen Stellenwert untermauert unter Kompany, dass er ihn in wichtigen Spielen dann schon auch von Anfang an bringen möchte. Nur jetzt kann man natürlich auch davon ausgehen, dass er gegen Union Berlin am kommenden Wochenende vielleicht nicht in der Startelf stehen wird, sondern andere. Allen voran wahrscheinlich Ulis und Coman, die saßen nämlich gegen Mainz erstmal auf der Bank. Ich habe viele Nachrichten zu Gnabry bekommen und war ein bisschen erstaunt, dass viele sich dass viele gefragt haben, was sie jetzt mit Gnabry machen sollen, weil für mich hat sich an der Situation um Gnabry aus Manager-Sicht eigentlich nichts geändert, weiterhin behalten und aufstellen. Also das ist ganz klar. Genauso. Er wird nicht jede Woche jetzt in der Bundesliga 90 Minuten auf der Bank sitzen. Ich glaube, das war einfach die einmalige Ausnahme. Das wird jeden auf den Flügelpositionen mal treffen. Ob er jetzt am Wochenende gegen Union startet, das sei mal dahingestellt, aber er wird definitiv Minuten auch als Joker bekommen und dann gegen müde Berliner, die jetzt auch gebrochen sind durch die Pokalniederlage gegen den Drittligisten aus Bielefeld.
Ärgerlich.
Da kann er aber hinten raus vielleicht auch nochmal ein paar Punkte bringen. Ich meine, er hat es in dieser Saison schon in Bremen gezeigt, dass er als Joker auch einen fetten grünen Balken holen kann. Warum nicht auch gegen Union Berlin? Ja, ich habe es in den vergangenen Episoden auch betont. Für mich ist die Rangordnung auf den Flügeln nach wie vor Ulis an 1, Gnabry an 2, Sané an 3 und Coman an 4. Das ist so für mich die Reihenfolge.
Wobei zwischen den beiden 3 und 4 ist wirklich Mühe.
Ja, absolut.
Nuancen, ja, die sich da, das ist wahrscheinlich eher Stimmungsschwankungen, Kompanie oder so.
Ja. Aber was
übrigens, wo wir bei Bayern sind, ne? Wo wir bei Bayern sind, ne? Habe ich euch heute ja in die Creator Liga WhatsApp-Gruppe gepostet. Ich habe ein signiertes, von allen Bayern-Spielern signiertes Trikot gewonnen, ne? Bei Sorare mal wieder. Alter Verwalter, ey. Voll lustig. Wobei, was hast du gewonnen, ne? Also, da kannst du deine Punkte kannst du dann einlösen und dann kannst du da in so Verlosungen, in so Töpfe da rein und dann hast du Glück oder hast du nicht Glück, ne? Dass du gezogen wirst. Aber schon cool, ey, so ein Originalsignal von allen. Ich weiß, kann es nicht erkennen, wer. Hätte jetzt auch, was weiß ich, die U9 von Bayern unterschreiben können. So sieht das alles aus. Aber ja, macht schon Bock, ey, so ein Trikot jetzt zu haben.
Ne? Der ist auf jeden Fall was Besonderes, ne? Das hat nicht jeder im Schrank.
Ja. Definitiv. Ja, ich bin bei dir. Also du, zu deiner Frage nochmal, was halte ich davon? Ich sehe es exakt genauso. Nicht verrückt werden, einfach weitermachen. Gnabry ist Gnabry, Leute. Alleine schon durch diese Situation haben wir ja schon, naja, ich sag mal jetzt ein bisschen Schmerzensgeld, was wir bezahlen für eigentlich schon die ersten 9 Spieltage, 8 Spieltage, die jetzt schon vorbei sind. Da hat er uns ja mehr als erwartet ja zurückgezahlt schon. Ja, und wenn jetzt mal so 1, 2, 3 Spiele dabei sind, wo er mal nicht in der Startelf steht oder ein bisschen, wie nennt es sich doch so schön, Belastungssteuerung, ja, umgesetzt werden muss. Ich bin da voll bei dir. Nicht nervös werden, das ist Bayern. Und selbst wenn er 20 Minuten spielt, dann macht er immer noch dreistellig. Ja.
Genau, so denke ich halt auch.
Und pass auf, die Bayern haben schon wieder einen Rekord gebrochen jetzt übrigens. Ne? Mit 29 Toren haben sie bis jetzt ihren eigenen Rekord eingestellt von 76 oder so, wo sie zum jetzigen Zeitpunkt nach 8 Spieltagen schon 29 Tore auf dem Konto hatten. Hatten sie schon das letzte Mal erst 76, glaube ich, oder so. Irre. Irre. Ach,
das kam mir noch gar nicht so rekordverdächtig vor, dass sie schon so viel getroffen haben.
Deswegen bin ich doch wieder im Podcast, Junge.
Ja, wir brauchen diese Facts von dir. aber wenn wir jetzt noch einmal kurz auf das Programm der Münchner bis zur Winterpause schauen. Es geht jetzt gegen Union Berlin, dann geht es gegen St. Pauli, dann gegen Augsburg, dann Dortmund, dann Heidenheim, dann Mainz und am letzten Spieltag vor der Winterpause geht es gegen RB Leipzig. Also das sind mit Ausnahme von Dortmund und Leipzig alles Duelle gegen deutlich, deutlich schwächere Teams und da wird Gnabry ja seine Punkte machen. Also
ich würde sogar Uli Hoeneß aufstellen, wenn es den geben würde.
Ja, zur Not auch den. Ja.
Okay, weiter geht's. Was meinst du? Aufstellungsprognose machen wir ja gleich, ne? Und dann geben wir auch nochmal so ein paar Tipps ab. Tipptopp. Übrigens gleich heißt, bevor wir nämlich gleich zur Aufstellungsprognose gehen, einen Punkt haben wir noch auf der Uhr. Ja, lass uns nochmal. Himmelhoch jauchzend, eher zu Tode betrübt, Wolfsburg und Hoffenheim. Ist es jetzt an der Zeit, mein lieber Simon, zu sagen, Wolfsburg, alles was nicht bei 3 auf dem Baum ist, wieder verkaufen statt kaufen? Und was ist mit Hoffenheim? Wir haben sie alle so gelobt bei den Programmen, jetzt wo wir mal beim Restprogramm sind, wir haben ja gerade das der Bayern gehört. Aber da wird nichts zurückgezahlt von dem, was eigentlich an Lorbeeren vorgeschossen worden ist. Ne?
Ja, irgendwie hat man sich von Hoffenheim und Wolfsburg deutlich mehr erhofft, als wir in der Länderspielpause über sie gesprochen haben und auf das Programm auch geschaut haben, haben wir uns natürlich als Kickbase-Manager deutlich mehr Punkte erhofft von diversen Spielern oder vielleicht sogar von den gesamten Teams. So ist es halt bislang noch nicht gekommen, trotz dessen, dass Hoffenheim ja nach der Länderspielpause 3-1 gegen Bochum gewonnen hat, waren da jetzt auch nicht so riesige Punktebomben dabei. Und jetzt am vergangenen Wochenende nur 0-0 gegen Heidenheim. Trotz zu 0 Bonus auch nicht so diese fetten Punktebomben dabei gewesen. Also eher unterdurchschnittlich für das Programm, was halt anstand.
Ja, genau.
Um Hoffenheim jetzt erstmal abzuschließen. Jetzt am kommenden Wochenende geht es gegen den Aufsteiger aus Hamburg, St. Pauli. Es ist ein Heimspiel für Hoffenheim. Ich persönlich nehme St. Pauli jetzt, nachdem sie ganz gut in der Liga angekommen sind, sich akklimatisiert haben, sehe ich sie eher stärker zu Hause als auswärts. Und das Spiel findet nun mal in Hoffenheim statt. Von daher sehe ich schon Hoffenheim als klaren Favoriten in diesem Spiel und würde auch jedem Manager da draußen empfehlen, alle Hoffenheimer, die im Team sind und Startelf-Potenzial haben, auch zu halten und aufzustellen am kommenden Wochenende und danach erst Bilanz zu ziehen, weil dieses Spiel, das musst du jetzt einfach aus Kickbass-Sicht noch mitnehmen.
Ja, definitiv.
Bei Wolfsburg, Punkt dahinter. Bei Wolfsburg ist es halt so, nach der Länderspielpause 4-2 gegen Bremen verloren, jetzt am vergangenen Wochenende in Hamburg nur 0-0 gespielt. Und da halt auch so Spieler wie Amura nur 58 Punkte gemacht. So gut wie keiner, speziell aus der Offensive, hat einen grünen Balken dahingelegt. Also wirklich alle richtig schlecht gepunktet. Ich glaube, der Beste war Wavro mit 150 oder so. Und das sagt, glaube ich, schon alles, wenn der Innenverteidiger der beste Punkter ist. Das ist dürftig. Also wirklich, da hat man mehr erhofft. Da hat man wahrscheinlich auch in der Länderspielpause so krasse Overpace hingelegt, dass man da schon dringend Punkte für bekommen muss. Jetzt am Wochenende geht es zu Hause gegen Augsburg. Man ist vielleicht auch so ein bisschen beflügelt, dadurch, dass man ja am Dienstagabend gegen Dortmund im Pokal gewonnen hat. Kann man vielleicht da so ein bisschen auch den Schwung mitnehmen. Auch da würde ich tatsächlich sagen, halte noch an Wolfsburgern fest, weil auf dem Papier bleiben die Matchups jetzt in den kommenden Wochen einfach attraktiv. Da ändert sich ja nichts dran. Und Spieler der Qualität von Amura, Mähle, Wind und Arnold, die sind ja immer in der Lage, gegen jeden Gegner, würde ich schon fast sagen, auch ihre grünen Balken zu holen.
Ja. Kurzer Einwand da nochmal. Die nächsten Wochen, ja, da würde ich erstmal, ich sag mal, die nächsten 3 Wochen im Auge behalten. Augsburg, Heidenheim, Union. Dann kommt einmal Leipzig. Dann geht es wieder mit Mainz weiter und dann nochmal Freiburg. Also die zweite Hälfte des Restprogramms, die haben es dann doch schon in sich. Und mal gucken, was jetzt mit den nächsten dreien ist. Also ja, lass uns da mal kurzfristig den Horizont mal reduzieren auf das nächste Spiel, um mal zu überlegen, wie es dann weitergeht. Bin ich auch bei dir. Weil ich eher sagen würde, etwas sicherere Nummer als bei Hoffenheim, was so die vermeintlichen Top-Namen angeht, sie dann doch weiter über den nächsten Spieltag hinaus zu behalten.
Ja, also bei Hoffenheim sehe ich auch so ein bisschen das Problem, da gibt es keinen Spieler, der besonders heraussticht aus diesem Kader. Genau. Gerade auch, was Kickbase-Punkte verspricht. Ne? Du hast halt Kramaric. Ja, stimmt. Ja, Bülter ist momentan hinter Kramaric wahrscheinlich der punkteversprechendste Spieler in Hoffenheim. Und
du musst das mal
sagt,
reinziehen.
Alter. Ja, genau, das sagt halt auch eine ganze Menge aus über diesen Kader. Dann hast du Tom Bischof, der es jetzt in den vergangenen Spielen gut gemacht hat und auch in der Lage war, zumindest mal solide zu punkten. Und dann hast du halt Kramaric, der immer in der Lage ist, auch mal 2 bis 3 Tore in einem Spiel zu machen. Das hat er halt immer im Tank, aber er hat halt dann auch mal 2, 3 Spiele am Stück ohne Treffer. Es ist halt so ein bisschen, ja, inkonstant, ne? Das ist immer so ein Auf und Ab und man weiß nie, was man von Hoffenheimern bekommt. Aber ja, ich bleib dabei, jetzt für das Wochenende gegen St. Pauli alles einplanen, was in Hoffenheim rumläuft. Und danach kann man dann gucken, wenn das in die, wie nennst du das, wenn das Grütze war, dann kann man sich auch gut von denen trennen, glaube ich. Guten Gewissens von denen trennen. Ne?
Genau. Ja, wir trennen uns von dieser Kategorie und wechseln jetzt zu den Aufstellungsprognosen, bevor wir dann gleich in die Empfehlungen Name-Dropping, Hidden Gems bis zum Gehtnichtmehr dann durchballern. Lass uns nochmal ganz kurz schauen. Wie sieht's denn aus mit Bayern, Leipzig, Dortmund, Frankfurt und Hoffenheim? Die haben uns nämlich rausgepickt. Und wo fangen wir an? Ganz oben? Ja, ne?
Würde ich sagen, ja, Bayern interessiert wahrscheinlich die meisten.
Ja, genau. So, dann lass mal in die Aufstellungsprognosen der Bayern rein. Schauen, ob es da überhaupt großartige Überraschungen gibt, bis auf die Flügelposition Gnabry, die wir ja gerade schon kurz einmal besprochen haben. Im Grunde genommen sieht eigentlich alles recht fit aus da. Ne? Schön, dass Musiala wieder da ist, hat es auch wieder gezeigt, dass er mal eben so in einer Halbzeit einfach mal alles rasiert und dann wieder auf die Bank und ein bisschen sich ausruht, ja, ein bisschen easy peasy. Sonst müsste eigentlich alles stehen. Ne? Guerrero, Davis auf den Außen. Aubameyang wahrscheinlich auf den Innenpositionen. Kimmich macht Kimmich-Sachen, brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Palinha, bin ich mal gespannt, wie er jetzt gegen Union dann agieren wird. Und ja, wie gesagt, da vorne drin hinter den Spitzen, Musiala auf den Außen, Olise. Dann gehe ich bleibe ich bei Gnabry, wie wir es gerade auch schon gesagt haben, für mich immer noch im Ranking weit vorne. Und vorne drin, ja, Choupo-Moting, ne, würde ich sagen.
Ja, also.
Lass uns doch ein bisschen in Nostalgie schwelgen.
Ja, das war noch Zeit, ne, mit Choupo-Moting, wo der auf einmal aussah wie Prime Ronaldo oder so.
Ja.
Ja, nö, ich glaube, da kann ich mich anschließen. Guerrero gegen Bochum auf der Bank gesessen und jetzt auch gestern Abend im Pokal gegen Mainz auf der Bank gewesen. Beide Male durfte Conny Leimer als Rechtsverteidiger ran, hat es natürlich auch gut gemacht, aber ich glaube, dass jetzt die Pause für Guerrero lang genug war, um wieder in die Startelf zu rücken. Von daher würde ich auf der Rechtsverteidigerposition ganz klar mit Guerrero gehen. Wie es um den Fitnesszustand von Upamecano aussieht, das ist aktuell noch fraglich. Der ist ja gestern im Pokal kurzfristig ausgefallen. Und ja, hat heute wohl individuell trainiert. Da muss man noch die News jetzt am Freitag abwarten. Da wird sicherlich noch was reinkommen auf der Spieltagskonferenz. Ja, als Ersatz müsste dann wahrscheinlich, weil Dyer gestern auch verletzt runter musste, würde dann Goretzka in die Innenverteidigung rücken.
Auch lustig.
Genau.
Kann er aber auch.
Hat er unter Tuchel der vergangene Saison auch schon mal gespielt. Ansonsten Minjay und Davis sind sicher. Im Zentralmittelfeld, klar, Kimmich und Palinha gesetzt, Musiala davor auf der 10 auch ganz klar gesetzt, gerade nach seiner Gala gestern gegen Mainz, ist er auf jeden Fall auch bereit, gegen Union zu starten. Dann Ulisse ja gestern auf der Bank gesessen, zu Beginn des Spiels, wird auf dem Flügel starten und vorne natürlich Harry Kane. Und auf der anderen Flügelposition, da ist es für mich offen. Du hast gesagt, du gehst mit Gnabry.
Ja.
Mein Gefühl sagt mir irgendwie Coman, würde aber trotzdem an die Community rausgeben, stellt Gnabry auf, stellt Coman auf, stellt, stellt Sané auf. Punkt. Stellt einfach alle drei Alternativen auf.
Genau.
Wobei Sané gerade nicht mal bei Liga Insider als Alternative gelistet ist, aber was natürlich auch ja, Blödsinn ist, den muss man aufstellen.
Dann geht's weiter. Lass mal nach Leipzig. Da wird's ein bisschen trubeliger gefühlt, ne? So wie immer eigentlich. Aber gut, auch da zwei Positionen und auch nur verletzungs- bzw. ja, krankheitsbedingt. Weiß ich nicht, was da immer noch ist an Kleinigkeiten da, aber gut, was haben wir da? Viererkette steht. Orban, übrigens, gebe ich jetzt schon mal wieder eine Sneak Preview raus, den habe ich auch schon bei mir in meiner Challenge hinten drin. Es wird ein geiles Spiel für ihn. Ich glaube sogar, dass er ein Tor machen wird.
Gegen das wäre das dritte in Folge, das wäre der Hammer.
Ja, irgendwie habe ich es im Gefühl, genauso wie ich die Bremer im Gefühl hatte, dass sie nicht verlieren werden gegen Leverkusen. Das sage ich jetzt schon, alle Leute, alle auf Orban, der wird irgendwie ein Ding da reinballern gegen die Dortmunder. Ja, ansonsten ist, glaube ich, großartig nichts, was ich sehe, wo man irgendwie überlegen sollte oder die Finger von lassen sollte. Ne? Ja gut, vorne jetzt noch Openda, muss man halt gucken, wie es sich jetzt weiter ergibt mit ihm. Ne? Bisschen individuelles noch, aber nee, ansonsten sehe ich nichts.
Nee, ich sehe auch.
Mal gucken, Satrüda, Orban, Keber, Henrichs. Ne?
Genau, die Viererkette hinten, die sollte absolut sicher sein.
Genau.
Dann im zentralen Mittelfeld Haidara unter der Woche jetzt im Pokal auf der Bank gesessen. Das heißt, der wird auch spielfit sein. Der ist gesetzt. Dann Kampel und Vermehren durften beide im Pokal im zentralen Mittelfeld nebeneinander spielen. Das ist so ein 50-50-Ding. Wer da den Vorzug bekommt gegen Dortmund. Ja. Ich tendiere da tatsächlich leicht zum erfahrenen Kampel.
Ich auch.
Ja.
Hättest du es jetzt nicht gesagt, ich auch. Das wäre vielleicht das einzige Argument, wo ich sagen würde, bei so einem Gegner, ja, muss man doch nochmal ein bisschen mehr Erfahrung mit reinbringen. Vielleicht auch ein bisschen mehr Spielstärke nach vorne hin, etwas offensiver dann agieren. Gerade in den Pressing-Situationen gegen die Dortmunder, das dann auch ausnutzen. Dann ist ein Kampel allemal 1000 Millionen Mal besser, hört sich jetzt despektierlich Vermehren an gegenüber an, aber erfahrener.
Ja, genau. Also ich glaube, das macht dann da, genau, so abgewichster, das ja. macht dann einfach die Erfahrung. Ich denke auch, dass genau. dass der starten wird. Dann auf den Außenpositionen Nusa und Baumgartner. Nusa jetzt unter der Woche im Pokal auch nur auf der Bank gesessen, auch eine kurze Pause bekommen. Der sollte in der Startelf stehen und auf der anderen Seite Baumgartner, der jetzt immer mehr auch in diese Xavi-Rolle reinwächst und zuletzt der auch Lob bekommen hat dafür, dass er ja eine gute Entwicklung jetzt einfach genommen hat. Und vorne Šeško jetzt im Pokal auch nur auf der Bank gesessen, sollte wieder in die Startelf rücken und ich glaube auch, dass er einfach einen Stein im Brett hat bei Rose, aber leistungstechnisch kann man natürlich über ihn diskutieren.
Der Spiel oder nicht? Ja, wollte ich gerade sagen. Also da braucht sich Dortmund erstmal keine Sorgen machen, dass da irgendwas passiert.
Ja, der ist wirklich kalt momentan. Und daneben natürlich Openda noch fraglich. Da werden aber sicherlich auch ein paar Informationen morgen auf der Pressekonferenz noch reinkommen. Ich möchte aber trotzdem noch die Personalien Silva und Paulsen diskutieren, die es nämlich im Pokal wirklich gut gemacht haben. Paulsen ja auch mit 2 Treffern auf sich aufmerksam machen können. Sind das für dich Kandidaten, wenn du sie jetzt irgendwie noch günstig knapp vorm Spieltag einpacken kannst, dass du sie auch aufstellen würdest gegen Dortmund? Glaubst du daran, dass die vielleicht auch Minuten kriegen werden?
Ganz klar. Auch gegen Dortmund, gerade gegen Dortmund. Pass auf, wenn so ein Šeško jetzt wieder irgendeine Grützenhalbzeit hat, ja, so 55., 60. Minute, wahrscheinlich erst Pausen, dann Silva. Und je nach Zwischenstand dann, ne, kann das mal ganz schnell passieren, dass sie so ein Ding da reindrücken. Ja. Dann gucken wir uns mal die nächsten Gegner an. Was haben wir denn dann für die Leipziger? Dann kommt Gladbach, Hoffenheim, ja, und dann Wolfsburg. Ja, Šeško-Besitzer, also, aufgepasst.
Ja, muss man mal so gesagt haben. Und Paulsen, wie gesagt, der hat auf sich aufmerksam gemacht. Der ist ein erfahrener Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Der wird sicherlich auch reinkommen und seine Chance nutzen. Kann schneller gehen, als man denkt. Rotationstechnisch hat er sich sowieso jetzt auch rangepirscht und aufgrund der englischen Wochen wird er da seine Minuten kriegen, ganz klar. Und ich nehme das jetzt vorab für unseren kleinen Challenge Guide am Ende, aber wer sich traut, gambelt ruhig mal auf den, weil wir wissen halt nicht, wie fit Openda wirklich ist.
So ist es. Wir kommen zum nächsten Team. Wechseln. Genau andersrum. Wir gehen nach Dortmund. Wie würden die denn gegen die Leipziger spielen?
Ja, die haben ja auch so ein bisschen Verletzungspech, ne? Da muss so notgedrungen irgendwie ein bisschen durcheinander gewürfelt werden. Fangen wir hinten im Tor an. Kobel nach dem Pokalspiel leicht angeschlagen. Da wissen wir nicht, wie es um einen Einsatz von ihm aussieht. Auch da werden sicherlich morgen ein paar Meldungen noch reinkommen. Riason wird wahrscheinlich auch jetzt am Wochenende noch ausfallen mit seiner Oberschenkelverletzung. Das heißt, Emre Abi als RV.
Das kann doch wohl nicht wahr sein, ehrlich.
Dann in der Innenverteidigung der nächste Problemfall, Waldemar Anton, auch noch fraglich, ob der fit wird für Leipzig. Stand jetzt würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, es sieht ganz gut aus, weil er war ja jetzt auch im Pokal gegen Wolfsburg auf der Bank. Da hat es nicht ganz gereicht. Ich glaube, jetzt hat er ein paar Tage mehr zur Regeneration, um fit zu werden. Und ich glaube, dass die Dortmunder Medizinabteilung da auch wirklich alles dran setzen wird, dass er spielfit wird. Deshalb würde ich da Stand jetzt erstmal von ausgehen. Daneben natürlich Nico Schlotterbeck gesetzt und als Linksverteidiger aktuell auch unantastbar Rami Benzebaini. Im zentralen Mittelfeld fällt Emre Can natürlich weg, weil der als Rechtsverteidiger ran muss. Und da streiten sich dann Felix Metscher und Marcel Sabitzer um den Platz neben Pascal Groß. Mit wem würdest du gehen?
Metscher. Das ist ein bisschen der defensivere Part.
Ja, würde ich mich auch anschließen. Ich glaube, dass ein Metscher im Standing bei Schein auch noch ein bisschen höher ist als Sabitzer. Ja. Also der tut mir wirklich leid. Sabitzer war ja wirklich der Go-To-Guy in der vergangenen Rückrunde unter Terzic und jetzt unter Schein ist er komplett außen vor. Doof, ne? So schnell kann es gehen, ey. Anderer Trainer und auf einmal bist du da nur noch das fünfte Rad am Wagen. Auf der 10 Jule Brandt gesetzt, sollte starten und auf den außen Malen und Gittens sind eigentlich alternativlos. Natürlich, wir haben noch Maxi Bayer, der durfte im Pokal ran. Aber ich glaube, dass Malen und Gittens die Nase vorn haben. Ja, und ganz vorne im Sturm, Girassi, an dem kommt ja auch nichts vorbei. Eine Frage noch, Medo. Wir haben jetzt die 5-2-Niederlage gegen Real Madrid vergangene Woche. Nach 2-0 Führung, wohlgemerkt. Ja. Wir haben die Niederlage am Wochenende gegen Augsburg nach 1-0 Führung. Wir haben jetzt das Ausscheiden in Wolfsburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Sollte Dortmund am Wochenende zu Hause gegen Leipzig verlieren, ist Schein weg oder darf er noch bleiben?
Nein, der bleibt noch. Bis Graz. Und wenn in Graz irgendwas passiert, wobei gegen Graz, ne? Die sind ja nicht in Graz, sondern gegen Graz zu Hause. Wenn da irgendwie was passiert, dann ist er weg.
Okay, also du sagst, der bekommt so oder so noch das Champions-League-Spiel nächste Woche?
Das kriegt er noch, ja, ja.
Okay, aber dann hätte Dortmund faktisch 4 Niederlagen in Folge und dann noch an einem Dortmunder Trainer festhalten? Okay, aber ich bin gespannt. Ich glaube, sollte er jetzt gegen Leipzig am Wochenende verlieren, dann wackelt sein Stuhl aber ganz gewaltig und ich weiß nicht, ob er dann noch das Graz-Spiel bekommt.
Okay, warten wir mal ab.
Könnt ihr uns ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ob Schein dann weg ist oder noch weitere Spiele bekommt.
Wenn nicht, gibt es wieder einen Rap. Okay. Eigentlich hatte ich den ja schon im Kopf, ne, als hier das Thema Bremen unentschieden gegen Leverkusen. Hätte das nicht. In der 89. Minute war ich schon dabei zu texten. Da dachte ich mir, oh, ich habe schon ein paar ganz gute Vibes wieder drauf hier. Und dann bumm, Romano. Ja, wollen wir mal gucken. Also, wenn er gegen Leipzig schon abhaut, dann gibt es einen Rap von mir für dich. Wenn er gegen Graz abhaut, gibt es von dir einen Rap für mich. Wenn er gar nicht abhaut, schreibe ich einen Brief an Dortmund, dass Schein für uns beide rappen soll.
Ja, das ist so eine gute Lösung.
Wir gehen weiter. Zwei haben wir noch. Und dann gibt es endlich die Empfehlungen, Leute. Jetzt machen wir ein bisschen schneller hier. Frankfurt und Hoffenheim. Lass uns mal zu den Frankfurtern zuerst. Tja, die größte Überraschung ist, dass es keine Überraschung gab, dass Terz trotzdem noch gesperrt bleibt, ne? Ja. Ich habe so gehofft, ey, ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit dem machen soll, Alter. 578.000 minus von einem einen auf dem anderen Spieltag. Ich habe jetzt schon einfach auf gut Glück gesagt, komm, ich verkaufe den gleich und hoffe, dass er in der Creator-Liga irgendjemand mir irgendwas anbieten kann. Ja, dann hätte ich ja noch ein bisschen was, ja, Potenzial. Ich kann da nicht mehr zugucken. Oh Gott. Aber umso besser halt für Amanda-Besitzer, ne? Für einen schmalen Euro gegen Bochum.
Genau. Easy peasy. Ja, die beiden Alternativen, die sich halt jetzt da anbieten, sind Amanda und Collins. Aber ich rechne da Amanda schon die deutlich besseren Chancen ein und würde auch den Managern empfehlen, Amanda halt irgendwie einzupacken. Also du hast ja nichts zu verlieren gegen Bochum. So, ey, dann hast du halt eine Mio Overpay gezahlt und am Ende startet er dann doch nicht. Okay, du hast es aber zumindest probiert. Aber ich glaube, dass wir beide davon ausgehen, dass er starten wird. Würdest du auf einen Collins gamblen? Einfach mal so just for fun?
Nee.
Ich glaube, wir können wahrscheinlich sicher sein.
Ein paar Einsatzminuten kriegen oder so, aber da kann ich mir schon beim Ende sicher sein, dass der starten wird. Das passt schon.
Genau, es wird ziemlich sicher halt auch eine Viererkette dann gegen Bochum. Ne?
Ja,
Tuta als RV, Koch sowieso in der Innenverteidigung gesetzt und als Linksverteidiger sollte Nkunku starten dürfen. Dann haben wir die Doppel-6, wo Larsson unantastbar ist. Der hat ja seinen Stammplatz sicher. Und daneben ist halt immer so ein bisschen Rotation angesagt, weil Skiri in dieser Saison noch nicht so beständig ist in seinen Leistungen. Ich weiß halt aber auch nicht, ob Dahoud die gute Alternative zu ihm ist. Also da würde ich trotzdem mit Skiri gehen. Dann Götze auf einem der Außenpositionen gesetzt. Auf der anderen ist es so ein 50-50-Ding zwischen Knauf und Dina Ebimbe. Vielleicht spricht da auch JB noch eine Rolle oder hat dann eine Rolle mitzusprechen, aber ich glaube, du musst ja schon auch ein bisschen Tempo mitbringen über die Außen und auch ein bisschen Dribbelstärke. Also ich glaube, da ist Knauf schon die beste Alternative.
Ja, ja.
Und vorne, ja, das kongeniale Duo, das wird auch gegen Bochum starten dürfen. Ekitike und Marmoush jetzt im Pokal auch beide jeweils einen Treffer erzielt, haben wieder gezeigt, dass sie einfach richtig, richtig gut sind. Und auch wenn speziell bei Ekitike bei vielen Managern in den letzten Spielen leichte Zweifel aufkamen, ob das wirklich der Garant ist im Sturm. Ich glaube ja.
Ja, gar kein Thema.
Da wird es jetzt auch.
Kurze Pause, so wie ich die Woche hier, und dann geht es jetzt wieder Vollgas
weiter. Ja, eben. Also eine kleine Delle in den Punkten muss man den Spielern auch mal zugestehen. Mamouche auch vergangenes Wochenende gegen Union, glaube ich, nur 67 Punkte gemacht. Da war schon für viele wieder der Weltuntergang, weil sie natürlich 250 plus Punkte gewohnt waren. Die werden aber jetzt gegen Bochum wiederkommen.
Ich nehme dich beim Wort. So, und zu guter Letzt die Hoffenheimer, ne, gegen St. Pauli. Auch ein ganz spannendes Spiel, wie ich finde. Kann von bis auch wieder alles passieren, ne? Himmel, Himmel, Himmel.
Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ob ich Kajerabek so sicher starten sehe, wie es Liga Insider predicted. Der war ja jetzt auch einige Wochen raus. Hat jetzt im Pokal in der Startelf gestanden, meine ich. Weiß ich nicht, ob er jetzt direkt nochmal einen Startelf-Einsatz im Tank hat. Alternative wäre da natürlich Gendry auf rechts, der ist jetzt aktuell auf links gelistet, und Prass auf links. Prass jetzt unter der Woche nur auf der Bank gesessen aus belastungstechnischen Gründen. Da kann ich mir eher vorstellen, dass der jetzt gegen Pauli dann wieder starten darf. Und dann sehe ich eher einen Zweikampf zwischen Kajerabek und Gendry auf der rechten Schiene. Und würde da mit Gendry gehen.
Ja, ich auch. Wobei bei Prass jetzt auch nicht so die Punkte, Granaten, auch gegen St. Pauli nicht zu erwarten sind. Und ich würde auch sogar behaupten, ich habe ja gerade schon gesagt in der Einleitung zu diesem Matchup, ganz so klar wird das auch nicht. Und St. Pauli hat sich ja auch letzte Woche sehr, sehr gut geschlagen. Ja? Also Hoffenheim, naja, müssen wir mal gucken. Wo spielen die eigentlich? Zu Hause, ne?
Ja, genau, deswegen sehe ich sie auch als Go-To-Team, weil es halt nicht in Hamburg ist, sondern weil sie ein Heimspiel haben gegen St. Pauli. Und da, in Auswärtsspielen sehe ich Pauli dann schon noch ein bisschen schwächer als jetzt in Heimspielen da am Millerntor. Weil da kommt noch so die Kulisse dazu, weißt du, das beflügelt dann nochmal ein bisschen. Die Dreierkette hinten, ich glaube, Stach ist der Einzige, der da, oder Stach und Nsoki sind in meinen Augen die beiden, die definitiv gesetzt sind, und die werden auch starten. Auf der letzten Position sehe ich einen Zweikampf zwischen Akpoguma und Chavez. Chavez gestern im Pokal den Siegtreffer erzielt, wieder in höchsten Tönen gelobt worden von Matarazzo. Und ich finde, Upamecano, Akpoguma ist der Spieler gewesen, der da in der Dreierkette, ist der Spieler in der Dreierkette, der in den letzten Wochen aus meiner Sicht am ehesten gewackelt hat und so am unsichersten aussah. Und von daher sehe ich da schon auch einen Zweikampf jetzt am Wochenende zwischen ihm und Chavez und würde mich vielleicht entgegen der Prediction von Liga Insider für Chavez entscheiden. Also ich glaube, auf den kann man gamblen.
Okay. Mittelfeld, Bischof haben wir gerade schon zu Beginn mal ganz kurz angesprochen. Ne? Der wird auf jeden Fall gesetzt sein. Ja, Kramaric hinter den Spitzen. Grilic? Naja, was machen wir mit dem eigentlich?
Ja, der wird starten, also so, und wenn der fit ist, dann... Ja,
schon, aber würdest du den jetzt aufstellen für die nächsten paar Spiele?
Ja, gegen St. Pauli würde ich ihn schon... Ja, gegen St. Pauli würde ich ihn schon aufstellen, wenn ich ihn jetzt schon im Team habe, ganz klar, also da muss der fest eingeplant sein. Ist er jetzt noch auf dem Markt und läuft noch vor dem Spieltag aus, würde ich schon auch ein bisschen was drauf bieten, also jetzt nicht exorbitant hoch, aber so 1 bis 1,5 Millionen über Marktwert würde ich schon probieren. Ja, weil das Punkteversprechen ist einfach zu lukrativ. Das muss man schon irgendwie probieren und mitnehmen. Sollte er gegen Pauli eine gute Performance hinlegen, gut punkten, wird er ja auch automatisch schön im Marktwert steigen, und dann kannst du ihn auch nächste Woche, wenn sich andere Optionen bieten, mit Gewinnen weiterverkaufen. Perspektivisch finde ich, ist Grilic aber ein Spieler, der schwer zu greifen ist. Also ich finde generell so seinen Marktwert ein bisschen zu hoch für das, was er mir an Punkten bringt. Wäre jetzt nicht so der Spieler, den ich so liebend gerne in meinem Kickbase-Team haben würde. Aber wie gesagt, gegen St. Pauli nehme ich den sehr, sehr gerne.
Ja. Und ich nehme Bülter und Lotzek sehr, sehr gerne.
Siehst du dir auch sicher?
Nicht!
Da möchte ich nämlich auch eine mögliche Rotation einwerfen, und zwar
Aber hallo.
Tabakovic. Gestern im Pokal einen Treffer gemacht, einen Lattenkopfball gehabt, auch gelobt worden von Matarazzo, dass er es gut gemacht hat bei seinem Startelf-Einsatz. Und Logic ist so einer, der jetzt in den vergangenen Wochen noch so ein bisschen in der Luft hing. Dem haben jetzt so die Situation und die Scorer gefehlt in den vergangenen Spielen. Bülter ist gut drauf. Das ist so der konstanteste, würde ich mal behaupten, da vorne im Sturmzentrum. Den sehe ich auch gesetzt. Aber bei Logic würde ich ein Fragezeichen hintersetzen, ob der wirklich auch startet.
Da würde ich schon sagen, dass der erst starten wird und dann 50., 60. rum oder so Tabakovic mit einem frischen Wind nochmal ein bisschen Gas da, die letzten 30 Minuten einmal noch die Paulianer hinten rein und dann wird er vielleicht sogar ein Ding machen. Ne?
Ich würde auch tatsächlich beide aufstellen. Also ich würde Logic aufstellen und ich würde auch Tabakovic aufstellen und Tabakovic habe ich auch tatsächlich in der Creator Liga. Daher hoffe ich mir natürlich ein bisschen was.
Das ist der Einzige, der punkten wird, ne? Ah ne, du hast ja auch noch Kane, ne?
Und Amora.
Es gibt mal wieder 400 Punkte für dich. Nicht schlecht.
Ey, das war der absolute Hammer, ne? Du hast es jetzt angesprochen, jetzt muss ich drauf eingehen.
Oh ja.
Ich habe vergangenes Wochenende 445 Punkte in der Creator-Liga gemacht und das mit Spielern wie Amora, Kane und Gnabry. Wo sind wir hier?
Diesmal musste ich scrollen bis zum geht nicht mehr. Ich hab's nicht glauben können, Alter. Ich dachte, was denn das? Hat der irgendwie Minuspunkte, indem er jetzt vergessen hat, ein paar Spiele aufzustellen oder so? Was ist mit dem?
Ey, es hat alles gespielt, was Rang und Namen hat aus meinem Team und dann haben die da so eine Gurkenleistung hingelegt. Ich konnte es echt nicht glauben. Alles hat sich gegen mich verschworen.
Frag dich mal warum. So, jetzt kommen wir zu den Empfehlungen. Hidden Gems, Challenge Guide, Aufstellung von Simon, Challenge Guide, Aufstellung von Melo.
Boah. Ja, let's go. Kommen wir erstmal zu den Must-Starts. Also Spieler, die man auf jeden Fall aufstellen muss. Und das sind halt Spieler von den drei Go-To-Teams, die ich gestern ja schon empfohlen habe. Also sprich, man muss in den diversen Challenges die maximale Anzahl an Spielern von Bayern aufstellen. Man muss in den Challenges die maximale Anzahl an Frankfurtern aufstellen und die maximale Anzahl an Hoffenheimern. Bei uns in der Punktelieferanten-Championship gehen immer nur zwei pro Team. Das heißt, ihr müsst zwei Hoffenheimer, zwei Frankfurter und zwei Münchner aufstellen. So würde ich erstmal per se an die Sache rangehen, weil das sind die Teams, die die meisten Punkte versprechen. Um uns natürlich, aber auch von den zahlreichen anderen Managern abzuheben, müssen wir jetzt auch Spieler aufstellen, die nicht jeder auf dem Zettel hat, die so ein bisschen unterm Radar fliegen, aber trotzdem eine gute Upside haben. Fällt dir da jemand ein, Melo?
Tabakovic. Ohne Witz, habe ich echt auf dem Zettel gehabt. Ist jetzt zufällig, dass wir darüber gesprochen haben. Aber den musst du auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Definitiv. Super günstig. Und wird auf jeden Fall, habe ich echt irgendwas im Büb. Wird Türchen machen. Lehne ich mich aus dem Fenster.
Kann ich mich drauf einlassen. Ich würde vielleicht auch ein Gamble eingehen bei Wolfsburg mit Yannick Gerhard. Ich fand, dass er gegen Dortmund nach seiner Einwechslung ganz gut gespielt hat. Den sehe ich wahrscheinlich sogar in der Startelf. Und der kostet auch sehr, sehr wenig. Das heißt, der frisst wenig Budget in den Challenges, verspricht aber in meinen Augen ganz gute Punkte. Ansonsten Joachim Mähle, den kannst du auch immer reinwerfen. Wavro als Verteidiger, auch eine sichere Bank.
Steht bei mir übrigens drin in meiner Challenge-Aufstellung.
Vielleicht mit der Hot Hand Claude Maurice gehen. Wer zweimal gegen Dortmund treffen kann und auch im Pokal gegen Schalke ein Tor schießt, der kann vielleicht auch gegen Wolfsburg treffen. Ich habe zwei Heidenheimer ganz weit oben oder ganz hoch im Kurs bei mir. Das sind Cienza und Paul Wanner.
Boah, Alter, Cienza habe ich auch aufgestellt. Was ist los mit dir?
Also die sehe ich sehr, sehr gut gegen
oder
Kiel.
Oder mit mir.
Ja. Also das sind auf jeden Fall zwei Kandidaten, die ich aufstellen würde. Und ich, bitte. Mach du.
Mach erstmal. Ich würde voll gamble, ne? Ich würde auf Meier gehen von Dortmund im Tor.
Ja, finde ich auch gut. Man muss nämlich in den Challenges auch Mut beweisen und halt sich auch trauen, gamble einzugehen, weil du musst ja irgendwie diese Spieler erwischen, die andere draußen gelassen haben.
Genau so ist es.
So, Meier, guter Call. Ich würde vielleicht auch mit Bell von Mainz gehen in der Innenverteidigung. Dadurch, dass Jens ja wahrscheinlich ausfallen wird und Bo Henriksen an der Dreierkette wohl festhält, da würde dann automatisch Bell reinkommen. Dann haben wir eben schon bei Frankfurt Amanda angesprochen. Bremer gegen Gladbach, sicherlich auch eine gute Option. Bittencourt ist günstig zu haben, der sollte starten. Dann hast du natürlich Weiser, du hast einen Schmied, du hast einen Duxch, der on fire ist. Also das sind Spieler, die sollte man auch auf jeden Fall einplanen.
Alles schon aufgestellt. Ist gar nicht, was hast. Gehen wir gleich mal durch.
Und auf den angesprochenen Pausen. Ich würde es vielleicht, also ich spiele wahrscheinlich jetzt am Wochenende drei Challenges, drei Erstliga-Challenges und in einer werde ich mindestens mit Pausen einfach mal gehen.
Ja.
Ich traue mich, ich mach's einfach.
Ja, ja. Mach das. Boah, mir juckt so in den Fingern Silva. Oder Pausen. Oder und.
Ja, traust dich. Mal also sehen. mach auch mehrere Challenges und dann probierst du es einfach mal. Doan ist mir gerade noch aufgefallen. Doan fällt eventuell aus. Freiburg spielt gegen Mainz und da würde dann wahrscheinlich Höhler reinrotieren. Könnte mal, ist vielleicht auch ein Gamble wert. Wir haben gesehen, auch am vergangenen Wochenende, Ginter nur auf der Bank bei Freiburg. Rosenfelder durfte von Beginn an ran. Jetzt unter der Woche im Pokal durfte wieder Ginter starten. Aber wer weiß, vielleicht sagt Schuster, ja, Ginter und Rosenfelder jetzt im Wechsel. Könnte man auch auf Rosenfelder gambeln. Ja, ich glaube, das ist soweit alles. Ne?
Jetzt bin ich mal auf deine Aufstellung gespannt.
Ja, die kommt.
Also. Ich habe meine auch schon fertig. Also ich rühre hier nichts an. Ne? Also,
ja, top. Ich bleibe auch dabei.
Ja.
Ich öffne sie gerade. So, Punktelieferanten-Championship. Im Tor gehe ich mit der Punktemaschine Grabara.
Okay.
Entgegen meiner eigentlichen Taktik, auf der Torhüter-Position günstig wegzukommen, habe ich mich da
das diesmal überrascht
von,
mich.
Von teuren entschieden.
Okay.
Dann spiele ich ein 4-4-2. In der Verteidigung mit Nils Nkunku von Frankfurt, mit Stanley Nsoki, mit Wavro und Bell. Ja. Also ein bisschen was Sicheres dabei, viel Günstiges dabei und auch mit Bell ein Gamble. Also so ein bisschen alles abgedeckt. Im Vierer-Mittelfeld gehe ich mit Wanner, Romano Schmid, Joshua Kimmich und Michael Ulis. Und vorne im Doppelsturm gehe ich mit Omar Mamouche und André Kramaric.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Stark, wirklich stark. Ich hatte fast das gleiche Team. Ich schwöre es dir bei unserem Podcast. Ich hatte fast das gleiche Team aufgestellt, bin dann auf ein 3-5-2 gegangen und habe ein bisschen umgestellt, im Vorfeld schon, nicht jetzt, wo du es sagst, weil ich eigentlich auch um Kimmich herum ein bisschen was bauen wollte. Ich habe nämlich Musiala auch mit Team im Mittelfeld, aber okay, ich fange mal hinten an. Ich gehe mit dem günstigsten, sichersten Stammtorwart Moritz Nikolas. Dann habe ich in meinem Dreier-Dev, wie ich gerade schon erwähnt habe, denjenigen, der Dortmund auseinandernehmen wird, ja, Willi Orban wird wieder treffen. Wavro habe ich auch im Team und ich gehe als Gamble mit Amanda, als günstiger Frankfurter, der auf jeden Fall die Bonuspunkte mitnehmen wird. Und vielleicht macht er ja so ein paar Kläraktionen oder so, muss man mal schauen. Dann im Fünfer-Mittelfeld gehe ich auch mit Romano Schmid, Musiala und Ulis, ja, dann Chienza und Bischof habe ich noch mit drin.
Stark.
Und vorne drin Marmouche und der Mann der aktuellen Situation, Man of the Situation of the Moment, Marvin fucking drei Tore Mann Duxch.
Schwester. Ey, Melo, du musst, ich zwinge dich jetzt dazu, in jeder Episode eine Bremen-Prediction abzugeben fürs kommende Wochenende.
Ja, gerne.
Da hast du irgendwie ein Händchen für, das trifft immer hin. Du hast gesagt,
nein, verlier nicht.
Du hast gesagt, Marvin fucking drei Tore Duxch. Nehme ich.
Ja. Ja. Weil du ihn hast oder weil du Bremer bist?
Weil ich Bremer bin. Bremen steht überall.
Die werden gewinnen. Die werden gewinnen.
Boah, das wäre so cool.
Ich nehme nicht umsonst Marvin Duckschmidt ins Team. Wirklich. Romano Schmid, 2 Vorlagen und 1 Elfmeter für Duxch. Und dann macht Duxch 3 Dinge. Nicht mit diesem 1 Elfmeter, sondern 2 Tore plus 1 Elfmetertor und Schmid legt 2-mal auf. Und damit habe ich dann die Punktelieferanten Matchday Championship Challenge gegen dich gewonnen. Pass mal auf.
Träumchen. Eine Frage ist mir gerade noch eingefallen, Melu.
Ja, gerne.
Was sagst du zu Thomas Müller? Glaubst du, der hat Startelf-Chancen gegen Union oder ist Musiala auf der 10 jetzt gesetzt?
Ja, Musiala ist wieder da, ist voll im Saft. Hast du gesehen, was der schon wieder abgerissen hat? Nach einer Halbzeit wieder runter, um geschont zu werden. Jetzt macht er da nochmal 60 Minuten. Einmal wieder 3 Dinger und dann kommt Müller und macht den Rest. Macht dann auch nochmal 2.
Okay, also Müller kommt für Musiala nach 60 Minuten aufs Feld. Ja. Würdest du ihn aufstellen?
Müller? Hm? Ich würde Clarence Seedorf aufstellen, wenn der bei Bayern spielen würde. Junge, also, alles, was bei Bayern spielt, aufstellen.
Okay, auch Leimer?
Auch Konrad Leimer, den habe ich in meiner privaten Liga letzte Woche für 7 Millionen oder so geschossen. Voll lustig.
Den okay, behalten. Also
stell dich auf.
Du spekulierst da so ein bisschen auf frühe Wechsel.
Ja.
Einen müden Gegner und dass dann die Einwechselspieler auch nochmal Schwung bringen können und gute Punkte.
Korrekt. Danach kommt nämlich Benfica. Ja, ist schön zu Hause. Da wollen sie dann aber auch nochmal so ein bisschen weiter nach oben klettern wieder in der Tabelle. Ja.
Stimmt, gegen Benfica muss ein Sieg her in der Champions League. Ne? Bayern so ein bisschen unter Zugzwang. Vielleicht ist dann je nach Ergebnis Kompany auch gezwungen, gegen Union früh zu wechseln, um halt Körner zu schonen. Kein unnötiges Risiko einzugehen. Ja, es ist kein schlechter Take. Also vielleicht kann man auch so ein bisschen die zweite Reihe von Bayern aufstellen.
Ja. Ja. Aber deswegen wird auch Musiala starten. Eben die 3 Dinger da und dann komm, schnell runter, schon dich wieder, dann geht's weiter.
Ja.
Kimmich wird durchspielen, Ulisbit 70., 75., dann auch wieder raus. Also so in diese Richtung geht das.
Ja, finde ich gut. Doch, sehe ich auch so.
Dann sind wir doch wieder einig.
Ja, ich muss
Junge, das performen. War eigentlich dafür, dass wir eine halbe Stunde machen wollten. So sind wir.
Ja, wir müssen der Community ja auch mal 60 Minuten Melo gönnen.
Ja, so viel habe ich ja jetzt hier nicht geredet. Ich höre mal gerne zu, ne, gebe meinen Senf dazu ab. Mach mal eben hier meine Predictions. Ich komme in den Podcast, überzeuge alle und gehe wieder. So, ganz einfach. Nein, Scherz, Leute, ey. Entspannt euch, ich habe hier keinen Hüpf. So, jetzt ruhe ich mich erstmal hier auf diesem Take von Bremen aus. Einmal in 8 Spieltagen habe ich jetzt mal richtig getroffen und ich bin hier sofort die Glaskugel, das Orakel Kickbase.
Das wird weiter laufen, Melo. Ich werde heute Nacht gut schlafen. Ich werde von deinen Worten träumen.
Ich auch, ja. Mein Lieber, sind wir am Ende, ne?
Wir sind am Ende. Ich werde jetzt auflegen und meiner Kickbase-Mannschaft eine ordentliche Ansage drücken, dass ich nicht nochmal so ein Wochenende erleben möchte wie das vergangene. Und dann werde ich auch, ich glaube, das wird auch Früchte tragen und dann werde ich am Ende des Spieltags Sonntagabend vor dir sein in der Creator-Liga.
Ja. Wie sieht die Ansage aus? Heute ist Halloween, ne? Süßes, sonst gibt's Saures.
Ja, so ungefähr. Ich lasse mir was Schönes einfallen.
Gut. In dem Sinne. Hat mich riesig gefreut, wieder mit dir zusammen, ja, wieder was hier hinzulegen. Also von daher, genieß den Abend und arbeite schön an deinem Challenge-Team hier, denn ich werde wieder von oben grüßen. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.